In der heutigen Sendung geht es um den Einsatz von KI in der Datenanalyse. Wir beschäftigen uns mit neuen Formen der Datensammlung, erarbeiten die unterschiedlichen Herangehensweisen bei der Datenanalyse und zeigen anhand von praktischen Anwendungsfeldern, warum die Nutzung dieser Analysen in der Praxis nicht immer leicht ist. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge von CX Talks wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich, für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu FIR findest du auf der Website www.fir.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. KI revolutioniert gerade ja so einiges. Datenanalyse gehört mit Sicherheit dazu, denn Daten fallen im Unternehmen ja an den unterschiedlichsten Stellen an. Nur leider hatte man häufig gar nicht die Kapazitäten, um diese Daten nutzbar zu machen. Das ist heute anders. Wo früher viel Handarbeit nötig war, um Daten erstmal aufzubereiten und zu bereinigen, arbeiten heute die Algorithmen unfassbar effizient zu. Wo man früher ein Heer von Analysten brauchte, um jede Facette einer Forschungsfrage ausreichend zu beleuchten, wird heute die künstliche Intelligenz aktiv. Und die Abnehmer all dieser genialen Insights werden ohne großes Kauderwelsch gleich der unmittelbaren Umsetzung zugeführt. ChatGPT und Co. sei Dank. Aber ist das alles wirklich so? Wird nicht an vielen Stellen noch viel zu viel versprochen? Mein heutiger Gast ist Michael Obermeier, Head of CX und MarTech Solution bei SAS. Das bedeutet schon mal einen sehr guten Einblick in das, was machbar ist. Ich schätze aber an Michael besonders, dass er es versteht, die Dinge gut geerdet zu erklären und einzuordnen. Seine Vergangenheit bei einer führenden Voice of the Customer Plattform hilft ihm sicher dabei, die Sprache von uns CX Professionals noch besser zu treffen. Ich wünsche deshalb viel Inspiration und Freude bei dieser neuen Folge. Hallo Michael, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, danke für die Einladung.
Michael, wir haben uns ja kennengelernt, da warst du bei Medallia, einem führenden globalen Voice of the Customer Plattformanbieter. Und dann bist du zu SAS gewechselt und hast die Verantwortung für CX und MarTech Produkte übernommen. Vielleicht ganz kurz, welche Art von Unternehmen ist SAS, dass die das alles hier so kombinieren?
SAS ist eigentlich ein extrem spannendes Unternehmen, weil die Wurzeln von SAS liegen eigentlich in der Analytik und in der Statistik. Das gibt auch so ein bisschen den Namen Preis, wenn man genau weiß, das SAS steht ja eigentlich für Statistical and Analytical Software und war eigentlich eine universitäre Ausgründung in den 70er Jahren. Die haben damals begonnen, sozusagen landwirtschaftliche Analysen zu machen, wie kann ich Erträge in der Viehwirtschaft oder im Agrarumfeld sozusagen optimieren, und daraus ist sozusagen aus dieser Ausgründung die Firma entstanden. Was, glaube ich, die Firma besonders macht, ist, dass sie eben mittlerweile nicht nur das führende Unternehmen im Bereich Analytik, Statistik und KI ist, sondern auch Erfinder eigentlich dieser Software-Kategorie Statistical und Analytical Software ist. Und was mich sehr angesprochen hat, ist, und das ist vielleicht so ein bisschen auch der Connex zum CX-Bereich, ist, die Mission des Unternehmens ist es im Endeffekt, create insights for moments or in moments that matter. Naja, ich glaube, das passt dann sozusagen ganz gut dann auch als Schluss zum CX-Thema.
Und wenn du jetzt die Produkte von SAS genau im CX-Bereich anschaust, was bietet ihr da an? Einfach analytische Fähigkeiten oder auch vorkonfigurierte Lösungen?
Also wenn man jetzt SaaS sieht, das Unternehmen, würde man jetzt erstmal denken, naja, die machen ja quasi nur analytische und statistische Verfahren. Ich würde sagen, wir sind sehr, sehr vielschichtig und vielseitig aufgestellt. Und ich glaube, das macht es so spannend, für das Unternehmen zu arbeiten. Wir haben natürlich, quasi wir machen die Basisarbeit. Wir können Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammenführen, aufbereiten, können dann unterschiedliche statistische und analytische Verfahren sozusagen drüber laufen zu lassen, um den Daten quasi Sinn zu geben. Ja, das können jetzt Dinge sein wie ganz klassisch, keine Ahnung, lineare Regressionen, daraus dann bestimmte Affinitäten abzuleiten. Das können Dinge sein wie Textanalysen, beispielsweise Kundenfeedback zu verarbeiten. Und dann sozusagen, wenn man diese Insights produziert hat, sind wir aber auch in der Lage, die entsprechend dann in Journeys einzusteuern. Das heißt, wir können segmentieren, können Journeys definieren und wir können dann auch hinten raus die sogenannte Aktivierung anstoßen. Das heißt, dann über unterschiedliche Kanäle in unterschiedlichen Stufen einer bestimmten Customer Journey, egal ob es eine Marketing-, Vertriebs- oder Service-Journey ist, dann auch wieder die Kunden in Echtzeit und hyperpersonalisiert, wie man das so schön sagt, da auch ansprechen. Ich glaube, diese End-to-End-Betrachtung, die macht das auch ein bisschen zum Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen.
Und für dich jetzt ganz persönlich, ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn du aus einem Umfeld, das du gut beherrschst, rausgehst, in ein neues kommst und auf einmal feststellst, wir reden immer noch über dasselbe Phänomen, aber es gibt eine Vielzahl vieler weiterer Facetten, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Inwiefern hat sich dein persönlicher Blickwinkel jetzt auf dieses Phänomen Kundenerfahrung geändert durch den Wechsel?
Also, wie ich bei SaaS angekommen bin, muss ich sagen, war es ein bisschen natürlich ein Kulturschock, weil man merkt halt schon diese Wurzeln der Analytik und Statistik. Das ist ein völlig andere Welt natürlich. Ich bin jetzt auch von der Ausbildung her technischer und sozusagen wirtschaftlicher angehaucht. Das heißt, für mich war das natürlich so ein bisschen, ja, man hat es auf der Uni oder auf der Schule natürlich gehört, das Thema, aber man hat es dann meistens ein bisschen wieder verdrängt. Das heißt, diesen Blick zu haben auf die Daten und was man alles mitmachen kann, war schon sehr, wie soll ich sagen, erhellend. Und ich glaube, dieser ist ein holistischerer Blick eigentlich auf das Thema geworden, weil mir das erstmal klar wurde, wo denn überall Daten liegen können und was kann man denn noch alles an Informationen aus Daten rausziehen, auf die wir vielleicht in Unternehmen wie vorher, jetzt Medaille ist ein Beispiel, aber ich glaube, das sind ja viele der Voice-of-Customer-Anbieter, sind ja doch sehr, sondern reduziert immer noch auf das Thema Surveys. Mittlerweile gibt es halt noch so Themen wie Website-Verhalten oder vielleicht auch noch Telefonate an Contact-Centers, sind schon ein bisschen die fortgeschritteneren sozusagen Anbieter. Aber da hört es ja meistens auf. Und ich glaube, wir haben hier ein wesentlich breitere Palette, die wir betrachten. Das hat für mich einfach nochmal passiert, dass die Handlungsmöglichkeiten, die mir auch zur Verfügung stehen, um dann mit unseren Kunden sozusagen Beratung zu machen, wesentlich weiter aufgemacht. Flexibilität ist sicher ein großes Thema gewesen. Und ich glaube, was auch anders war, ist, dadurch, dass wir die Analytik und die Modelle sozusagen auch mitentwickeln mit unseren Kunden, ist die Vorgehensweise eine viel explorativere, als man es typischerweise halt, wo man dann oft so in so Blackbox-Modelle oder so vorgefertigte Analysen reinschaut. Und ich glaube, das macht es einfach auch nochmal spannender von dem Startpunkt betrachtet.
Genau über dieses Thema Analytics wollen wir uns unterhalten, und zwar mit einem ganz bestimmten Schwerpunkt. Und das überrascht ja weder dich noch mich noch die Hörer. Es geht um KI. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, weil ich finde, das ist einfach ein extrem wichtiges Thema und da passiert auch so wahnsinnig viel. Jetzt gibt es aber ganz unterschiedliche Formen der KI, die im Umfeld von Analytics eingesetzt werden und eigentlich auch schon zum Teil auch schon seit vielen, vielen Jahren. Worin unterscheiden sich denn diese unterschiedlichen KI-Modelle zum Beispiel zwischen Analytical AI oder Generative AI?
Kommt sehr stark auf die Fragestellung am Ende des Tages an. Ja, also auch die Aufgabenstellung. Bei der analytischen KI, und diese doch auch nochmal sehr, sehr breit zu betrachten, geht es im Wesentlichen darum, aus den Daten, die vorhanden sind, unterschiedliche Insights abzuleiten. Ja, das kann sein, dass man vielleicht bestimmt Informationen extrahieren möchte. Und zum Beispiel jetzt, um das Beispiel Textanalyse von vorhin aufzugreifen und in weiterer Folge auch zu klassifizieren, um zum Beispiel Feedback insoweit zu beschlagworten, um zu sagen, okay, hier wurde uns Feedback gegeben, das war nicht nur negativ von der Tonalität, sondern es ging auch noch um diese drei Themen. Vielleicht verwende ich analytische KI auch, um in weiterer Folge dann aus diesen Insights, die ich produziert habe, dann Vorhersagen zu treffen, also sozusagen zukunftsgerichtet Aussagen zu treffen, die es mir ermöglichen, beispielsweise abzuschätzen, wenn wieder solche ähnlichen Anfragen reinkommen, was mit diesem Kunden passiert. Ist das eine potenzielle Anfrage, die eskalieren könnte, wenn die Tonalität einen bestimmten Ton trifft oder wenn bestimmte Beschlagwortungen stattfinden? Also da geht es sehr stark um das Thema Verstehen von Informationen, extrahieren, klassifizieren, Vorhersagen treffen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir generative KI, die ja den Namen sozusagen schon ein bisschen auch vorwegnimmt. Hier geht es darum, etwas quasi zu erzeugen. Ein Bild, einen Ton, einen Text. Und generative KI nutzt aber dann auch, und ich glaube, das ist wichtig, natürlich andere Funktionalitäten mit. Ja, denn wenn ich jetzt zum Beispiel, um jetzt bei unserem Lieblingsbeispiel sozusagen zu bleiben, ChatGPT oder Bard oder wie sie alle heißen, bleibe, dann werden ja im Hintergrund andere KI-Modelle ja mitgenutzt. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier einen Text eintippe, ein Prompt sozusagen, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, müssen ja vorgelagert bestimmte Dinge getan werden. Das Prompt muss jetzt erstmal verstanden werden. Das heißt, ich brauche natürlich auch analytische KI, die mir diesen Prompt sozusagen übersetzt, um dahinter gelagerte Modelle aufzurufen. Denn der Intent sozusagen im Prompt, also die Absicht, die ich sozusagen, die dahinter steckt, muss ja auch erst verstanden werden, bevor dann das tatsächliche Ergebnis durch die generative KI zurückgespielt wird. Ja. Und da geht es sehr stark natürlich um Wahrscheinlichkeiten, weil der generative KI am Ende des Tages nach dem System und nach dem Muster funktioniert, vorherzusagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich Worte aneinander reihe, um daraus dann quasi eine sinnvolle Aussage zu treffen. Ja. Deswegen, wie gesagt, das sind so also die groben, würde ich sagen, Unterscheidungen zwischen diesen beiden Welten, wenn man so will.
Jetzt werden wir nochmal viel praktischer, weil nämlich auch die Anwendung von KI bei der Datenanalyse kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Und ich glaube, damit man das gut nachvollziehen kann, haben wir uns mal entschieden, dass wir es in so einer Abfolge machen, die startet mit dem Datensammeln. Das ist noch, bevor ich eigentlich in die Analyse reingehe. In welchen Bereichen wird denn KI vor allem eingesetzt, um Daten für die Analyse erstmal überhaupt nutzbar zu machen? Hast du da Erfahrungen von deinen Kunden?
Also natürlich branchenabhängig gibt's leichte Unterschiede, aber generell haben wir mittlerweile alle Branchen natürlich digitale Touchpoints. Das heißt, das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit hier, gesetzt den Fall, ich habe den Konsens der Kunden, hier Online-Verhalten zu tracken. Ob das jetzt auf einer Webseite ist, ob das eine App ist, gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, die mir zum einen verstehen helfen, welche Produktpräferenzen haben Kunden oder an welchen Stellen funktionieren Seiten vielleicht besser oder schlechter? Gibt es vielleicht bestimmter Content, der besser oder schlechter funktioniert? Beziehungsweise oftmals ist es ja auch so, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, im Sinne auch einer Journey Analytics, wo beginnen denn bestimmte Kundenreisen? Das heißt, ich habe da quasi in der digitalen Welt sozusagen schon bestimmte Themen. Es geht dann natürlich weiter in so Klassiker wie, welche Artikel werden in den Warenkorb gelegt, welche Warenkörbe abgebrochen oder welche Coupons funktionieren besonders gut. Also das ist einmal so die digitale Welt im Großen und Ganzen. Ja. Das andere Thema ist ein klassischer Service. Die werden von unseren Kunden natürlich genauso eingesetzt, beziehungsweise auch Feedback, das auf diversen Bewertungsplattformen sozusagen auch hinterlassen wird, um Insights zu produzieren, die ich dann im Unternehmen sozusagen wieder nutzen kann für Produktverbesserungen, Prozessoptimierungen. Was auch immer. Was natürlich gerade im Retail-Bereich noch ein großes Thema ist, ist natürlich klassisch die Warenkorbanalyse an sich, auch im klassischen niedergelassenen Handel. Kennen wir alle, ob das jetzt Rewe ist oder ob das jetzt Edeka ist und wie sie alle heißen. Jeder versucht natürlich bestmöglich zu verstehen, was sind deine Einkaufsgewohnheiten, wie oft gehst du einkaufen, wie oft machst du deinen Wocheneinkauf, wie oft gehst du quasi zu bestimmten Outlets. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn ich dann ein Loyalty-Programm dahinter sitzen habe, wie nutze ich denn zum Beispiel meine Punkte? Für welche Artikel, wofür bin ich besonders empfänglich sozusagen? Also die typischen Dinge im Versicherungsbereich vielleicht noch, ist sicher auch spannend. Wie oft kommt es zu Schadenmeldungen? Wie oft ziehen Leute um? Wie wandern sozusagen Leute auch quasi durch die unterschiedlichen Lebenszyklen in ihrem eigenen sozusagen Lifecycle von ich studiere, ich habe meine erste eigene Wohnung, ich gründe eine Familie. Das sind so die Themen, die im Versicherungsumfeld natürlich sehr transparent sind, einfach durch die Produkte, die zur Verfügung stehen. Und im Bankenumfeld kommt es ein bisschen auf die Rechtslage an. In Österreich tun wir es da ein bisschen leichter als in Deutschland. Aber natürlich ganz klassisch ist Kontobewegungen, sich anzugucken. Ja. Wo kommt Geld her? Wo geht hin? Geht's hin? In welche Kategorien wird sozusagen Geld investiert? Und daraus dann wiederum Ableitungen zu treffen. Das sind so die typischen Anwendungsfälle, die wir sehen. Ja.
Gibt es Datenquellen, wo du sagst, dass es da würde so viel drinstecken und durch KI könnte ich eigentlich ganz viel rausholen, aber es wird, jeder ist sich, vielleicht ist man sich sogar einig, dass man es machen sollte, aber man kann sich noch nicht so richtig durchringen, es tatsächlich zu tun.
Ja, gibt es tatsächlich einige mutige Kunden, die da schon in diese Richtung was tun. Also eine ist ja die Ergo-Versicherung. Die nutzen zum Beispiel im Contact Center die Möglichkeit, dass die Telefonate, die eingehenden Telefonate, nach Freigabe durch die Kundinnen und Kunden sozusagen aufgezeichnet werden. Und diese aufgezeichneten Telefonate werden dann aktuell noch zeitversetzt, transkribiert und in weiterer Folge ist dann die Textanalyse drüber gemacht. Das heißt, man schaut sich an, was war eigentlich der Anlass des Anrufs, was waren die Themen, die besprochen worden sind, wie war der allgemeine Gesprächsverlauf und gibt es daraus noch andere Dinge, die ich ableiten kann. Am Ende ist es so, dass die Ergos mehrere Use Cases dahinter liegen hat, warum sie das tut. Also einerseits ganz klassisch das Thema Qualitätssicherung. Das heißt, wie kann ich das Erlebnis am Touchpoint optimieren, indem ich sozusagen auf meine Agents schule. Auf der anderen Seite schaut man sich aber auch so Themen an, wie gibt es Möglichkeiten, Produkte zu verbessern, vielleicht auch rechtliche Texte zu vereinfachen. Also gerade wenn Kunden sich zu bestimmten Fällen beschweren, dass etwas nicht in der Fragesprache klar war beispielsweise. Oder auch, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, auch im Sinne des Business Cases, ist, kann ich aus diesen Telefonaten Leads generieren? Ja? Also klassischer Anwendungsfall ist, Kunde ruft an, um Adresse zu ändern. Ja? Jetzt kann man diesen Fall abschließend am Telefon vielleicht durchführen und sagen, okay, ja, Michael Obermeier ist jetzt quasi von seiner kleinen Single-Wohnung in den Speckgürtel südlich von Wien gezogen und damit ist das Thema abgehakt. Und jetzt kann man aber 3 Schritte weiterdenken, sagen, okay, Kunden typischerweise in unserem Portfolio, die so einen Umzug vornehmen, von diesem Bezirk in einen anderen ziehen, möglicherweise in einem Bereich, wo Jungfamilien Häuser bauen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieser Kunde möglicherweise eine größere Hausratsversicherung benötigt. Einerseits, auf der anderen Seite vielleicht eine Erb- oder Ablebensversicherung, weil jetzt Familiengründung ist und möglicherweise auch zukünftig eine Kfz-Versicherung, eine erweiterte, weil eben vielleicht vorher gar kein Auto da war, oder halt ein kleines und jetzt möglicherweise ein größeres. Und da ist die Ergo sehr, sehr erfolgreich mit diesem Konzept, weil sie diese Leads, die dann sozusagen daraus produziert werden, in weiterer Folge natürlich in die Vertriebskanäle zurückpushen, entweder ins Contact Center oder direkt zu den Versicherungsagentinnen und Agenten, und durchaus beachtliche Conversion-Raten sozusagen dahinter liegen, die bestätigen, dass das Sinn macht.
So, wenn ich mir das jetzt aber anhöre, dann ist die Analyse der Sprachdaten oder der transkribierten Sprachdaten oder die Aufbereitung dieser Daten geht ja deutlich weiter als das, was man im klassischen Voice of the Customer System zum Beispiel mit Sentiment-Analyse gemacht hat. Da ist ja schon ein großer Gewinn, wenn du sagen könntest, war positiv oder negativ überrascht, war ist positiv gestimmt oder negativ gestimmt. Seit wann kann man so weit tatsächlich jetzt auch in der Praxis vorgehen, dass man solche Analysen anwendet? Ist das immer noch Pionierarbeit oder ist das eigentlich von der Technologie und von den Möglichkeiten, Daten aufzubereiten, also bevor ich dann eigentlich die Analyse schon mache, allein diese Daten anders zu klassifizieren, ist man da, wie weit ist man da heute?
Also technologisch sind die Möglichkeiten heute alle da. Also das, was ich gerade vorhin so ganz kurz angerissen habe, Transkription von Sprache in Schrift ist heute ja auch mit Mundart, da gibt es viele gute Anbieter, die das heute schon tun. Das ist auch Leistung, die wir zukaufen. Und die dann nachgelagerte Textanalyse ist ja eine Fähigkeit, die schon sehr stark und sehr umfangreich ausgeprägt ist. Da gibt es vielleicht dann unterschiedliche Anbieter, die vielleicht mehr Richtung regelbasierte Textanalyse gehen versus Machine Learning. Also sprich, das System entwickelt sich selbst weiter und versteht sozusagen Zusammenhänge auch und kann einfacher Themen und sozusagen übergeordnete Begrifflichkeit selbst entdecken. Aber im Wesentlichen ist jetzt Technologie vorhanden. Ich glaube, was es spannend macht, ist, dass mit der fortschreitenden Verbesserung an Hardware, egal ob jetzt in der Cloud oder auch on-premise, einfach die Möglichkeit da ist, viel, viel mehr Informationen viel schneller zu verarbeiten, was natürlich auch das Thema Realtime viel mehr in den Fokus rückt. Wir haben jetzt quasi jetzt noch zeitlich versetzt, aber eigentlich sollte ja im Idealfall, ich nenne jetzt mal im Contact Center der Zukunft, ist ja möglich sein, während des Gesprächs das Gespräch in der Sekunde zu transkribieren und unmittelbar auch Gesprächsvorschläge sozusagen zu machen für den Agenten oder für die Agentin. Das wäre ein mögliches Produkt, das du empfehlen kannst. Hier wäre eine sinnvolle Frage, die du noch ausspielen könntest. Hier gibt es einen Knowledge-Base-Artikel, den du aufrufen kannst, genau zu dieser Thematik. Inklusive, wenn man das dann noch drei Schritte weiter denkt, eine Zusammenfassung des Gesprächs mit To-Dos. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die heute sozusagen als Lego-Bausteine, nenne ich sie mal, zur Verfügung stehen, die man halt dann zu einer Lösung zusammenbauen kann.
Jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben die Daten sauber gesammelt und jetzt geht's rein in die Analytics. Im klassischen Vorgehen, also wie man es als braver Statistiker gelernt hat, würde jetzt ein Analyst erstmals so eine Art Hypothesengenerierungsphase haben, dann ein geeignetes Modell auf Basis der Daten, die er hat, auswählen und dann rechnen lassen und dann schauen, welche seiner Hypothesen er zu verwerfen hat. Bei KI geht man grundsätzlich, glaube ich, anders vor. Kannst du das mal vielleicht an einem Beispiel beschreiben?
Bei KI-gestützten Verfahren ist es ja so, dass man typischerweise maschinelles Lernen sozusagen heranzieht, um einfach aus idealerweise großen Datenmengen Muster zu erkennen, ja, und Prognosen am Ende des Tages zu erstellen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, ohne dass eine spezifische Hypothese sozusagen oder schon ein konkretes Modell vorab definiert werden muss. Ja. Das ist ein sehr exploratives Verfahren, wo man der Maschine sozusagen freien Lauf lässt, sozusagen, bitte finde für mich konkrete Muster heraus, mach für mich konkrete Prognosen. Und es müssen im Idealfall auch noch keine Annahmen über Verteilungen von Daten vorgenommen werden. Das heißt, das ist quasi White Space, sozusagen, wenn man so möchte. Das kommt natürlich mit bestimmten Vor- und Nachteilen, da kann man auch noch so ein bisschen reinschauen. Aber so ein ganz klassisches Machine Learning-Modell wäre sozusagen ein Produktempfehlungsalgorithmus im E-Commerce. Also wir kennen das ja alle, wir sind jetzt auf dem Großhändler unserer Wahl auf der Online-Seite, legen einen Artikel in den Warenkorb und unten werden dann durch magische Hand sozusagen andere Artikel empfohlen, die entweder von anderen Personen gekauft wurden oder die sich gut zu diesem Produkt sozusagen wieder zupassen oder die meinem sozusagen vergangenen Verkaufsverhalten entsprechen. Und das wäre so ein ganz einfaches, sag ich mal, Beispiel. Der Unterschied ist, glaube ich, auch noch, der wesentlich ist, die Attribute, die ich typischerweise habe, klassisch statistischen Verfahren, sind ja meistens einigermaßen überschaubar. Ich kann halt mit KI auch mit Modellen und mit Attributen arbeiten, die in die Hunderte gehen. Also wir haben ein Beispiel, Kunde von uns hat Modelle mit über 400 Attributen, um entsprechende Aussagen zu treffen. Und die sind halt in der klassischen Statistik in der Form eher schwer bis gar nicht mehr handelbar natürlich.
Das heißt also, ich entdecke eigentlich Muster. Entweder führe ich sie dann in so einen MarTech-Prozess, dass es automatisch weiter bearbeitet wird. Da geht es auch gar nicht darum, die Welt möglichst perfekt zu beschreiben, sondern einfach nur mit einer höheren Wahrscheinlichkeit noch einen Zweitverkauf hinzuzufügen. Aber es gibt ja immer noch diesen klassischen Analysten, dem du ja im Prinzip seine ganz komplette Vorgehensweise durch solche Verfahren mehr oder weniger in Frage stellst. Und er selbst kann ja auch die Plausibilität dessen, was da rausgekommen ist, gar nicht mehr überprüfen, weil er hat ja das Modell gar nicht gebaut. Es wird ihm ja nur ausgeworfen, das ist ein Muster, das ich jetzt gefunden habe. Wie gehen denn Analysten mit dieser Situation um, beziehungsweise behelfen die sich mit irgendwelchen Plausibilitätschecks? Oder wie kommt man drauf, dass es jetzt genauso sein muss, wie es jetzt da dargestellt wird?
Einerseits gibt es, so wie du es gerade richtig gesagt hast, verschiedene Plausibilitätschecks, Möglichkeiten, verschiedene Validierungstechniken, Kreuzvalidierung beispielsweise, die es möglich machen, so KI-Ergebnisse sozusagen zu überprüfen. Ja, idealerweise ist es so, dass du für KI-Modelle natürlich immer auch Trainingsdatensätze brauchst und Testdatensätze. Das heißt, du gehst, wenn du so möchtest, einen klassischen AB-Test hinein und schaust dir an, wie verhält sich das Modell den Trainingsdatensätzen versus den Testdatensätzen und hast dadurch schon die Möglichkeit, eine Plausibilitätsüberprüfung sozusagen durchzuführen. Es braucht.
Das machen aber die Modelle ja zum Teil schon automatisiert im Hintergrund. Also da brauche ich noch nicht mal den Analysten dazu. Der designt ja nichts mehr. Das wird ja schon, es ist praktisch ja Bestandteil des Selbstlernprozesses. dieses AB-Testing, also um das, dass das Modell sich selber verbessert. Das heißt, ich habe ja wieder ein Ergebnis, muss ich glauben, ich habe im Hintergrund übrigens 150 AB-Tests gemacht, das passt.
Also ja, ist richtig und es wird auch weiterhin Expertenwissen brauchen, um die Modelle auch sozusagen zu validieren, weil, und ich glaube, das, was du vorhin, glaube ich, schon ganz kurz erwähnt, diese Muster, die erkannt werden, ja, von den Modellen, haben wir die klassische Fragestellung, die uns natürlich immer rumtreibt, ja, zwischen Korrelation und Kausalität. Ja, weil nur weil jetzt ein Muster da ist, heißt das ja noch nicht zwangsläufig, dass das Muster auch valide ist. Ja. Das heißt, es wird nach wie vor sozusagen den Human in the Loop brauchen, auch in dem Fall, um hier sozusagen gewisses Sense-Making zu tun und zu verstehen, ob das richtig sein kann. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit der sogenannten interpretierbaren KI. Das heißt, es sind dann bestimmte Werkzeuge und Methoden, die dann auch sozusagen ein Warum hinter beispielsweise eine Vorhersage hinterlegen, um ein gewisses Vertrauen sozusagen auch in das Modell zu schüren. Das heißt, es wird dann idealerweise menschenverständlich konkret erklärt, warum bestimmte Attribute hier einen Einfluss haben oder auch nicht. Oder warum das Modell eben dieses oder jenes Modell gewählt wurde. Es gibt ja dann auch die Möglichkeit, weil du es ja vorhin schon gesagt hast, dass bei umfangreicheren Projekten auch mehrere Modelle, die gegeneinander sozusagen in eine Art Wettbewerb geschickt werden, um zu schauen, welches Modell denn besser funktioniert. Auch das ist Teil sozusagen des interpretierbaren KI, zu erklären, warum wir jetzt quasi uns für das ein und nicht das andere Modell entschieden haben.
SAS hat ja die Traditionalisten genauso bedient wie jetzt die Early Adapters mit den KI-Modellen. Aus deiner Erfahrung, was müssen denn klassische, traditionelle Analysten, die eher noch aus der Statistikecke kommen, welche Fähigkeiten müssen die sich aneignen, damit die gut mit den neuen KI-gestützten Modellen umgehen können?
Also ich glaube, die Basics sind immer noch dieselben, Datenkompetenz. Also ich muss nach wie vor in der Lage sein, zu verstehen, wie funktioniert Datenaufbereitung, Datenreinigung, Exploration. Das fällt nicht weg, auch wenn natürlich KI hier die Möglichkeit bietet, zu unterstützen. Das andere Thema hatte ich vorhin schon ganz kurz angesprochen, kritisches Bewerten, also diese Fähigkeit, auch die Ergebnisse der Modelle kritisch zu hinterfragen, wird nicht wegfallen. Das heißt, ich brauche nach wie vor weiter, wie soll ich sagen, auch das Expertenwissen als notwendiger, damit das für mich doch auch valide erscheint, was ich da sehe. Und wenn ich es nicht habe, dann muss ich es mir halt hinzuziehen. Das dritte ist natürlich auch Verständnis von den KI-Grundlagen, also zu verstehen, wie funktioniert maschinelles Lernen, welche Algorithmen fallen da hinein und welche könnten denn für bestimmte Fragestellungen denn besser als andere geeignet sein. Wie gesagt, man kann sich heute sehr, sehr leicht machen, wenn man so will, indem man eben durch sogenannte Challenger, Champion-Challenger-Modelle sozusagen schaut, welches der Modelle funktioniert am besten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig und richtig zu verstehen, was man da eigentlich tut, weil sonst kommt kein vernünftiges Ergebnis raus.
Jetzt kommen wir mal zum eigentlich wichtigsten Teil, nämlich die Nutzung und die Akzeptanz von KI-basierten Ergebnissen durch die Menschen, die eben keine Analysten sind. Weil früher hat der Fachverantwortliche gesagt, Statistik hatte ich an der Uni, bin ich froh, dass ich es nicht mehr machen muss. Dazu haben wir den Analysten und der soll mir jetzt sagen, was jetzt da rauskommt. Der Analyst ist aber mehr oder weniger entmündigt, weil das Modell ja vorgibt, dass das jetzt mehr oder weniger die zu bearbeitende Struktur ist und mit den entsprechenden Konsequenzen daraus. Der Filter eines Datenanalysten, wenn der sich hinstellt und sagt, kann ich auch nicht beurteilen, das hat das Ding selber gerechnet, ist ja so mittelüberzeugend. Wie gut geht man denn in der Praxis oder kennst du Beispiele, wo das zu einem Riesenproblem bereits geführt hat und wie kann man solche Probleme dann eigentlich beherrschen, dass so diese persönliche Autorität von jemandem die Kompetenz wegfällt, weil es die Maschine übernommen hat?
Das ist eine großartige und auch sehr berechtigte Frage, weil ich habe letztens auch kurz eine Studie gelesen, wo, ich glaube, es waren 4 von 6 Personen in den USA, muss man es vielleicht noch vorausschicken, nach wie vor der Meinung sind, dass die Ergebnisse von KI nicht vertrauenswürdig sind. Das unterstreicht sozusagen die These, dass wir hier noch viel zu tun haben. Ich möchte vielleicht ein konkretes Beispiel bringen von der R&V-Versicherung, die genau vor dieser Aufgabenstellung oder Herausforderung, möchte man fast schon sagen, gestanden sind. Die haben natürlich sogenannte Next Best Offers berechnet für ihre Kunden und Kundinnen. Das ist ja im Versicherungsumfeld ganz normal. Und diese Next Best Offers wurden dann entsprechend ins Feld ausgespielt und dort dann natürlich von den entsprechenden Agentinnen und Agenten, Versicherungsberaterinnen und Beratern bei den Kunden zu positionieren. Ursprünglich war die Erfolgsquote relativ überschaubar, weil es gefühlt relativ wenig Leute diese Empfehlungen angenommen haben. Und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir das besser machen? Wie können wir sozusagen die Leute motivieren, hier mehr mit diesen Empfehlungen zu arbeiten? Und weil man natürlich gewusst hatte, dass die Leute von sich aus gesagt haben, naja, das ist ja mein Gebiet, das sind meine Kunden. Ich weiß ja, wenn ich was einbiete, wenn ich was verkaufe, ich brauche das nicht sozusagen. Und jetzt hat man begonnen, einen AB-Test zu machen und hat sozusagen dann einer Gruppe der Agentinnen und Agenten nach wie vor diese Next Best Offers ausgespielt und hat dazu aber immer auch mit einem kurzen, keine Ahnung, Zweizeiler erklärt, warum dieses Angebot jetzt ausgewählt wurde für diesen speziellen Kunden, für diese spezielle Kundin. Also auch im Sinne der Sales-Argumentation, wie würdest du das sozusagen, das Produkt positionieren, um es für den Kunden personalisiert sozusagen zu machen. In einer zweiten Gruppe hat man eben keine Angebote mehr ausgespielt und hat einfach mal geschaut, welche performt denn innerhalb eines definierten Zeitraums besser, wer sozusagen hat den höheren Lift oder macht einfach mehr Abschlüsse. Und jetzt bitte rat mal, wie hoch der Lift sozusagen war von den Kolleginnen und Kollegen, die Next Best Offers genutzt haben.
Vielleicht 20-30%?
Okay, nicht schlecht, es waren tatsächlich 25%. Also schon eine beachtliche höhere Abschlussquote.
Es ist auf jeden Fall so deutlich, dass man sagt, es weist nach, dass das ein wesentlich bessere Ergebnis ist.
Genau, und es hat auf jeden Fall geholfen, die Akzeptanz sozusagen in der Organisation zu sagen, okay, wenn die Kolleginnen und Kollegen da 25% mehr Erfolg haben, wer will das nicht? Ja? Und ich glaube, das sind so diese Maßnahmen, die man treffen kann, indem man sozusagen diese vielleicht auch abstrakten, vorgegebenen Empfehlungen ein bisschen nahbarer macht, indem man es einfach erklärt. Ja, und den Leuten zeigt, schau, das waren die Gründe, warum wir zu diesem Schluss gekommen sind.
Das ist ein sehr schönes Beispiel und im Prinzip ja übertragbar auf viele andere Branchen auch. Zumindest in dem Fall, wo ich noch einen persönlichen Außendienst habe oder persönliche Vertriebsmannschaften habe. Abschließend würde mich jetzt deine persönliche Einschätzung noch interessieren, wenn du dir KI im Data Analytics Bereich heute anschaust und dir vorstellst, was wo wohl in 5 Jahren sind. Ist die ganze Dynamik bei den Methoden eigentlich schon passiert und wir sind jetzt mehr in der Adaption? Also es werden in 5 Jahren einfach nur viel mehr Menschen nutzen? Oder erwartest du auch noch eine gewisse Entwicklung bei den KI-Methoden selbst?
Also was tatsächlich massiv angeschoben hat, war einfach mal das Verständnis für das Thema. Also ich glaube, diese Generative AI und jetzt ChatGPT und all diese Derivate im Sinne der, was möglich ist und vielleicht auch ein bisschen das Thema Akzeptanz massiv angeschoben. Auf der einen Seite, das hat man gesehen, dass jetzt viel mehr Unternehmen sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da passiert sehr viel sozusagen in den Organisationen, Projekte zur Optimierung heranzuziehen. Was ich glaube, was mehr passieren wird, ist sozusagen, das habe ich kurz auch schon erwähnt, im Sinne das Ausschöpfen der Möglichkeiten, die da sind. Also wir haben ja eine Welt, in der jeden Tag exponentiell sozusagen die Menge an Daten steigt. Ja, das heißt, das Bewerkstelligen und sozusagen das Verarbeiten und die Insights produzieren dieser Daten, das wird die größte Herausforderung werden, sinnvolle Insights sozusagen rauszuziehen. Und das geht am Ende des Tages mit entsprechender Rechenleistung, die darunter steckt. Und ich glaube, da wird sicher der größte Treiber sein, dass eben diese Optimierung der Hardware und die Optimierung sozusagen dieser Datenverarbeitung den größten Wert produzieren wird. Ich bin jetzt kein Data Scientist, das habe ich schon vorausgeschickt. Ja. Das heißt, da vielleicht gibt es noch die ein oder andere spannende Methode, die wir zukünftig rausentwickeln werden. Ich glaube, momentan ist quasi der größte Hebel und der größte Treiber sozusagen die Möglichkeit, mehr Daten in kürzerer Zeit zu verarbeiten und dadurch sozusagen auch die Insights schneller zu produzieren und im Sinne der Custom Experience sozusagen dann auch wesentlich schneller entscheidungsfähig zu sein, schneller am Ort des Geschehens in dem Kontext, wo es relevant ist für die Kunden, sozusagen nach Entscheidungen eben zu treffen.
Jetzt haben wir in einem ganz dicken Brett beide rumgebohrt und ich hoffe, wir haben ganz vielen Menschen die Augen geöffnet, was da geht, was nicht geht, wie sich es entwickelt. Und da danke ich dir ganz herzlich dafür, dass du da so offen auch die Praxisbeispiele gezeigt hast, weil das sind die, an denen man am besten erkennen kann, was eben heute schon funktioniert und was nicht funktioniert. Ganz herzlichen Dank, Michael. Ich freue mich schon auf eine nächste Sendung, spätestens in 2 Jahren, wo wir dann schauen, in welche Richtung sich das alles entwickelt.
Sehr, sehr gerne, Peter. Danke für die Einladung.
Das war Michael Obermeier, Head of CX und Martech Solutions bei SAS. Weitere Informationen zum Thema und zu Michael findest du wie immer in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn sie dir gefallen hat, dann gib mir doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify Podcast. Oder schicke die Folge an jemanden, für den du sie geeignet hältst. Ich persönlich finde es klasse, dass du dabei warst und ich freue mich noch sehr viel mehr, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.